Ich mache es mal fest am Beispiel von Shopfloor-Management. Dann ist typischerweise das Ziel, nach 8 Wochen sind alle Bereiche oder alle Produktionsteams in einem Produktionswerk in der Lage, mit Kennzahlen zu arbeiten, softwaregestützt die Shopfloor-Meetings durchzuführen und wir dadurch eben ein viel höheres Maß an Transparenz und an Verbesserungseffekten haben.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Meine Lieben, Folge 92 ist am Start und dafür bin ich nach Stuttgart gereist, um mit Lukas Moris von Scable über Smart Factories zu sprechen. Denn Scable verspricht nur 8 Wochen zu benötigen, um Fabriken smart zu machen und messbare Ergebnisse zu erzielen. Fokus liegt dabei auf dem Shopfloor-Management sowie der Instandhaltung. Lukas und ich sprechen aber nicht nur über ihre anwenderfreundliche Software und Achtung, das ist jetzt keine Werbung, ich durfte sie testen und konnte mich selbst davon überzeugen, sondern Lukas und ich, wir haben einen tieferen Ausflug in das Thema Smart Factories gemacht. Was ist tatsächlich Smart? Welche Bedeutung haben Smart Factories und verändern diese möglicherweise unsere globalen Lieferketten? Mehr verrate ich jetzt nicht, denn jetzt geht's los mit dem Gespräch. Lieber Lukas, hallo und servus zu Business Unplugged. Herzlichen Dank für die Einladung zu euch zu Scable. Ich freue mich, dass wir heute hier bei euch im Büro den Podcast gemeinsam aufnehmen.
Freut mich auch, danke.
Lukas, du bist seit deinem Studium im Bereich Produktion unterwegs und hast nach Stationen bei Festo und auch als Freelancer 2017 das Unternehmen Scable gegründet, mit dem ihr versprecht, Fabriken in 8 Wochen zur Smart Factory zu machen. Eine aus meiner Sicht ziemlich steile Ansage, wie ich finde, aber wir werden da schon nochmal drauf zu sprechen kommen nachher. Was ich auch an der Stelle nicht vergessen möchte, ist zu erwähnen, natürlich deinem Podcast Factory 21, in dem du gemeinsam mit Tobias Heinen wöchentlich, seit neuestem, wenn ich das richtig mitbekommen habe, über diverse Herausforderungen, Themen und praktische Tipps in der Produktion sprichst und an dieser Stelle auch möchte ich diesen Podcast wärmstens empfehlen. Ich selber höre ihn mir immer sehr gerne an und nehme da immer sehr gute Dinge mit und spannende Dinge. Fun Fact am Rande, Tobias kenne ich noch aus meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er war nämlich zur gleichen Zeit am IFA in Hannover wie ich am IWB in München und wir beide waren gemeinsam im VDI-Fachausschuss Fabrikplanung engagiert.
So klein ist die Welt.
Genau, so klein ist die Welt. Ja. Bevor wir jetzt reinkommen zu Scable und wie du es gegründet hast, würde ich gerne mit den AB-Fragen starten, die ich allen meinen InterviewpartnerInnen stelle, damit die Leute ein bisschen deine Antworten dann auch entsprechend einordnen können. Du weißt, wie es funktioniert?
Ich schätze mal, ich muss zwischen A und B jeweils auswählen und dann.
Richtig. Wir starten mit der ersten Frage. Ja. Bildung online oder offline?
Offline.
Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Menschliche.
Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Mehr Freiheit.
Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Weniger Datenschutz.
Webmeetings oder persönliche Treffen?
Oh, ich muss mich für eins entscheiden, oder? Webmeetings.
Okay. Warum Offline-Bildung?
Weil ich gerne Bücher lese, wenn ich mich weiterbilden möchte. Und ich persönlich habe für mich herausgefunden, dass ich da eher die Zeit finde und gezielt Themen mir aneignen kann, wie wenn ich jetzt irgendwie YouTube-Videos anschaue. Heißt aber nichts, dass ich nicht auch online gerne mal was google oder mir was anschaue. Aber ich habe so festgestellt, wenn ich mir strategisch irgendwas überlegt habe, was ich verbessern möchte, greife ich dann doch lieber zum Buch.
Bei der Entscheidungsfindung hast du dich für die menschliche entschieden. Wieso?
Weil wir auch bei Scable festgestellt haben, dass automatisierte Entscheidungen nur bis zu einem gewissen Grad vorbereitet werden können und gerade wenn wir später über Produktionsdaten sprechen, ist es sehr oft so, dass eine Maschine einfach nicht weiß, was genau die Hintergründe und Verhältnisse sind. Und insofern kannst du aufgrund von begrenzten Datenqualitäten gar keine automatisierten, zielführenden Entscheidungen treffen.
Die dritte und vierte Frage, mehr Freiheiten für Unternehmen und du hast auch weniger Datenschutz gesagt. Was sind da die Hintergründe?
Naja, mehr Freiheiten, also jeder, der ein Unternehmen hat oder mal die Gründungsprozesse durchlaufen hat, der weiß, wie aufwendig und überreguliert viele Dinge sind. Und ich denke, wenn wir da den Unternehmern die Freiheiten geben und die Gestaltungsmöglichkeiten, die drängendsten Probleme zu lösen, dann sind wir da gut beraten als Gesellschaft. Und zum Thema Datenschutz, naja, ich darf mich jede Woche nahezu durch irgendwelche DSGVO-Vereinbarungen durcharbeiten, die aus meiner Sicht überhaupt nicht zum Datenschutz beitragen, sondern eher Bürokratie und Papiertiger sind, Bürokratiemonster und Papiertiger. So gesehen, glaube ich, täte es uns ganz gut, wenn wir da ein bisschen zurückschrauben.
Okay, und last but not least, hast du persönliche Treffen ausgewählt?
Ich habe tatsächlich Online-Meetings ausgewählt, glaube ich.
Oh Mann, sorry, dann bin ich falsch.
Aber tatsächlich finde ich beides wichtig. Ich finde aber für so ein Erstkennenlernen und für viele Gespräche, die ich habe, bevorzuge ich tatsächlich online, weil dann kann man eben sehr, sehr schnell oder viel schneller feststellen, was man für Gemeinsamkeiten hat und so wie wir dann entscheiden, dass wir uns persönlich treffen und gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Ich glaube, wenn einer von uns hätte von München nach Stuttgart oder von Stuttgart nach München reisen müssen fürs initiale Kennenlernen, hätte das Gespräch heute nie stattgefunden.
Wahrscheinlich, ja. Früher undenkbar eigentlich, dass das auch so funktioniert. Ja.
Finde ich tatsächlich eine der positivsten Effekte durch die Pandemie, die wir durchgearbeitet haben, dass einfach die initiale Bereitschaft, erstmal sich online kurz zu treffen, sich kennenzulernen, auszutauschen, sich doch jetzt als Standard entwickelt hat, würde ich sagen.
Ja, finde ich auch super. Ja, vor allem die Projekte, vor allem in der Beratung. Ihr selber seid ja auch in der Beratung. Die sind immer irgendwo und dann, ich kann mich erinnern, vor der Pandemie war es immer relativ viel Reisen, selbst nur ein erstes Kennenlernen war für 20 Minuten.
Um dann festzustellen, dass gar kein Fit da ist. Und da,
genau. Ja. Okay. Super, dann starten wir rein. Wie kam es eigentlich zur Gründung von Scaber?
Ja, du hast ja vorhin gesagt, dass ich seit dem Studium mich mit Produktion beschäftige. Das ist tatsächlich nicht ganz richtig. Ich bin, seit ich 12 bin, eigentlich Produktioner. Bin ja aufgewachsen bei CWG auf der Schwäbischen Alb. Das ist ein Unternehmen, was mein Urgroßvater vor über 100 Jahren gegründet hat. Und hat heute so ungefähr 400 Mitarbeiter. Und da war mein Vater als Teil der dritten Generation Geschäftsführer und Werkleiter. Und ich war für ihn so die flexible Aushilfskraft für allerhand für Jobs in der Produktion. Habe dann irgendwie angefangen so als Hausmeister, Hilfsarbeiter und dann so klassisch viele Stationen durchlaufen im Produktionsbetrieb. Also bin deswegen schon immer am Puls der Produktion so ein Stück weit dran. Und habe mich dann auch nach dem Studium bei Festo mit Produktionsfragestellungen beschäftigt, auf der einen Seite das Thema Optimierung von Produktionslinien, Instandhaltungsmanagement, dann über Festo Didaktik, der Consulting-Part damals auch einige Unternehmen begleiten dürfen und beraten dürfen. Und ich habe mir eigentlich in jedem Projekt die Frage gestellt, wie du nachhaltig Verbesserungen im Produktionsbereich oder in der Fabrik verankern kannst. Weil als Berater kennst du ja wahrscheinlich auch, man hat am Anfang immer so eine Grundeuphorie und fängt dann auch an. Und das ist auch sicher gut, so die initialen Gedanken in ein Unternehmen reinzubringen. Nur hatte ich oft das Thema, dass wenn ich dann als Projektverantwortlicher ins nächste Projekt gegangen bin, war halt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass irgendwie jeder wieder in sein altes Muster zurückfällt und ja, der Meister halt doch wieder so arbeitet, wie er davor gearbeitet hat und die ganzen Effekte an einzelnen Personen meistens an den Projektleitern gehangen sind oder abhängig waren. Und das war genau der Punkt bei Scaber, als ich mit dem Marc dann im gefühlt 60., 70. Consulting-Projekt gesagt haben, hey, jetzt müssen wir mal was entwickeln, was bleibt oder was hinterlassen, was bleibt. Und früher im Beratungsprojekt war das oft die Excel-Tabelle, die SharePoint-Lösung oder eine Access-Datenbank, was wir damals mit der Hand am Arm geschrieben haben. Und dann haben wir gesagt, nee, jetzt müssen wir das Ganze professionalisieren und so die zwei Welten, Lean und der Digitalisierung, zusammenbringen. Und ja, kurz zusammengefasst ist immer noch das, was wir heute bei Scaber machen.
Wofür steht denn eigentlich Scaber?
Scaber ist ein Kunstwort, besteht aus drei Teilen. Das erste Wort, was sich drin verbirgt, ist Stable, also eine Stabilisierung von Prozessen. Ist meistens der erste Schritt, mit dem wir anfangen. Das zweite, um was es uns geht, ist Scale. Du hast schon unser 8-Wochen-Versprechen angesprochen. Also, dass wir schnell in die Breite kommen wollen und auch unsere Software in Summe schnell für eine messbare Verbesserung oder für messbare Verbesserungen hinbringen. Und der dritte Teil ist das Enablen, also die Befähigung von Führungskräften, von Mitarbeitern in der Produktion, im Tagesgeschäft dann effizient zu sein. Und wenn du Stable dann Scale und Enable zusammenpackst, kommt halt Scalable raus.
Finde ich übrigens schön, dass Stable für euch wichtig ist oder eines der ersten Schritte ist, weil das ist das, was ich auch immer predige. Wir brauchen stabile Prozesse. Dann können wir uns dran machen. Finde ich immer gut und wichtig. Jetzt hast du gesagt, stabile Prozesse skalieren 8 Wochen und nachhaltig. Was kann eure Lösung, was macht ihr denn konkret?
Wir haben im Prinzip 2 Softwareprodukte, die wir einsetzen bei unseren Kunden. Das eine ist für die Instandhaltung. Da geht es, wenn du es mit Smart beschreiben willst, um Smart Maintenance. Also wie kann ich eine Instandhaltungsorganisation sinnvoll strukturieren heute, was die Abläufe angeht. Und das zweite große Produkt ist unser Smart Factory Teil, wo es eben um die Produktionslösung geht. In Summe bieten wir alles unterhalb vom ERP-System an, was du als Produktionsunternehmen brauchst, um papierlos, smart zum einen deine Primärprozesse zu steuern, aber du kannst uns auch reinnutzen, um jetzt im Produktionsbereich zum Beispiel das Shopfloor-Management zu digitalisieren. Also du kannst auswählen, möchtest du unsere Software als Primärprozesssteuerung benutzen, also zum klassisch rückmelden, so als wir nennen das smartes BDE, oder möchtest du unsere Software jetzt im Produktionsbereich einsetzen, um ja, deinen Verbesserungsprozess zu verstärken, um mit Kennzahlen zu arbeiten, um den Lean-Gedanken im Unternehmen zu verankern. Das ist dann der Teil digitales Shopfloor-Management.
Jetzt hast du den Begriff Smart ein paar Mal verwendet. Was bedeutet für dich denn eigentlich Smart Factory? Wann ist eine Fabrik smart?
Das ist eine sehr gute Frage. Die haben wir uns auch intensiv bei Scalable gestellt. Und es gibt meines Wissens nach keine allgemeingültige Definition. Und wir haben für uns dann definiert, naja, wir kennen ja heute aus dem Privatleben, was smart bedeutet. Und das zeigen zum einen unsere Smartphones. Ich finde, davon können wir super lernen, wie anwenderfreundlich und vor allem nutzenstiftend Software sein muss heutzutage. Ich glaube, jeder von uns, wenn er aus dem App Store oder aus dem Google Play Store eine App runterlädt, entscheidet innerhalb von ein paar Sekunden, ob die App einen Nutzen stiftet oder eben nicht. Das heißt, da können wir viel über Nutzen für den Anwender und Usability lernen. Also das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt geht in Richtung Konnektivität. Und da finde ich, ist das Smart Home eine super Inspirationsquelle für Fabriken, weil wir da einfach lernen im Privatleben, ja, wie einfach wir Sensoren, Schalter, Daten über unsere Häuser automatisiert bearbeiten und dann nutzen können, um halt auch dafür mehr Bequemlichkeit, für eine höhere Anwenderfreundlichkeit zu sorgen. Also würde ich sagen, nee, Smart Factory ist dann smart, wenn auf der einen Seite ich eine hohe Anwenderfreundlichkeit, einen hohen Nutzen habe. Nutzen heißt in dem Fall schlanke Prozesse, einen hohen wirtschaftlichen Effekt durch solche Lösungen. Und zum anderen dann auch ein sinnvolles Maß an Konnektivität, damit ich eben Eingaben minimieren kann und mit entsprechend wenig Aufwand dann zu einer gewünschten Transparenz und Datenqualität komme.
Ist die Konnektivität nicht sogar die Basis? Also wenn ich brauche ja irgendwie die Daten, ich weiß
nicht. Sehr gut, das ist eine Philosophiefrage. Da gibt es tatsächlich zwei Ansatzmöglichkeiten oder 2 Lager und auch 2 Dinge, wie man anfangen kann. Unsere Software haben wir damals so designt, dass sie beide Aspekte abdecken kann. Du kannst bei uns sagen, du fängst rein mit manuellen Eingaben an, ähnlich wie wenn du jetzt Shopfloor-Management am Whiteboard einführst. Nur schreibst du halt Daten dann nicht auf ein Board oder auf eine Karte, sondern direkt in die Software. Musst das halt in dem Fall nur einmal machen. Hast aber den Vorteil, dass du digital durch bewährte Methoden geführt wirst. Und die andere Variante ist halt zu sagen, nee, es muss direkt in die Primärprozesssteuerung kommen. Und auch da ist die Frage, wie tief soll das integriert sein von vornherein? Klar, im Primärprozess musst du auf jeden Fall mal zum ERP konnektiert sein. Also brauchst halt deine Produktionsaufträge. Maschinendaten ist in der Praxis schon was man sich anschauen kann. Weil wenn jetzt zum Beispiel mal eine typische CNC oder nehmen wir da eine CNC-Maschine nimmst, dann hast du halt da gleich mal ein paar hundert Sensorwerte und Maschineninformationen, die du theoretisch abrufen kannst, und da dann die richtigen rauszufinden, ist dann natürlich ein gewisses Know-how, was man braucht. Aber ich denke, wir kommen später noch drauf, wie wir das genau dann angehen können.
Da würde ich jetzt mal gleich mal hinkommen zu den 8 Wochen. Mhm. Ich habe schon gesagt, steile Ansage. Wenn man sich also überlegt, dass manche Jahre brauchen, um auch nicht annähernd zu Smart Factory zu kommen, wenn wir ehrlich sind. Wie schafft ihr das? Und auf welchem Level sind dann die Unternehmen, ja, wo ich sage, okay, das ist jetzt smart? Weil, wenn ich jetzt kritisch hinterfragen würde, Mehrwert stiften, Nutzen stiften, okay, das kann ich definieren, das kann in einem kleinen Rahmen sein, das kann auf einem kleinen Reifegrad sein oder nur in einem Bereich, dann kann ich auch sagen, da bin ich eine Smart Factory, aber ihr wollt es ja auch skalieren, wenn ich das richtig verstehe. Was macht ihr in den 8 Wochen, wie macht ihr das und was erwartet dann jetzt ein Unternehmen, wenn ihr 8 Wochen bei denen wart?
Also das ist jetzt natürlich von Produktbereich zu Produktbereich ein bisschen unterschiedlich. In Summe geht es immer darum, dass nach 8 Wochen die Software läuft und die in allen Bereichen anwendbar ist. Ich mache es mal fest am Beispiel von Shopflow-Management. Dann ist typischerweise das Ziel, nach 8 Wochen sind alle Bereiche oder alle Produktionsteams in einem Produktionswerk in der Lage, mit Kennzahlen zu arbeiten, softwaregestützt die Shopflow-Meetings durchzuführen und wir dadurch eben ein viel höheres Maß an Transparenz und an Verbesserungseffekten haben. Wir haben da Beispiele von Kunden, die das in einem Werk geschafft haben. Wir haben auch ein Beispiel, steht auch auf unserer Website mit Lindner, die haben in, ich glaube, 8 oder 9 Wochen das Ganze sogar über 2 Werke ausgerollt. Also soll heißen, wir konzentrieren uns am Anfang sehr, sehr stark drauf, was fehlt heute in der Kommunikation, jetzt mal ein Beispiel von Shopflow Management, was sind Informationen und Boards, die wir oder Informationen, die wir digital erfassen können und dann so in den Meetings nutzen können und das Ganze eben über einen Ansatz, sicher am Anfang dann mit einem vielleicht ein bisschen höheren manuellen Anteil, aber so, dass du erstmal diese Grundbasis an Transparenz hast, die du dann eben für deine tägliche Kommunikation nutzen kannst. Das ist ein klares Werteversprechen, was wir da abgeben. Da hast du im Endeffekt auch meistens schon eine messbare Verbesserung. Im Regelfall im Sinne von, naja, wir sind viel, viel schneller von in der Eskalation von Problemen vom Shopfloor quasi bis dann zum Werkleiter oder zum Operationsverantwortlichen, sodass du da dann wirklich schon von einem messbaren Nutzen für unsere Kunden sprechen kannst.
Aber das bedeutet, die Software ist installiert, die funktioniert, aber jetzt bei Shopfloor Management kommt ja oftmals noch andere Themen dazu. Das muss ja auch mal in die Köpfe, die Meetingstruktur muss aufgesetzt werden, die Mitarbeiter, die Shopfloor Meetings führen oder daran teilnehmen, müssen ja möglicherweise auch das Verständnis haben, ich muss Daten liefern, ich muss gerade stehen für gewisse Dinge.
Brauchen ein Problemverständnis,
was auch immer. Ist das auch in den 8 Wochen gegeben oder sagt sie, okay, gut, die Software steht, die Basis ist gelegt und wir können zumindest starten?
Ja, also es ist ja so, jedes Unternehmen hat ja ein bisschen eine andere Ausgangsebene und du kannst jetzt nicht sagen, du musst immer Schema F machen, weil dann würdest du ja einem Unternehmen, was ganz am Anfang steht, was die Lean-Philosophie angeht, ja irgendwie Unrecht tun im Verhältnis zu einem, was schon weiter ist. Also muss man schon am Anfang den richtigen Fokus legen, aber du hast natürlich recht, dieses Bewusstsein für Lean Management oder für die richtigen Kennzahlen und die richtige Kommunikation, die muss in den 8 Wochen oder wird in den 8 Wochen tatsächlich aufgebaut. Und da ist die Software so ein, in gewisser Weise ein, wir nennen es Guide, also ein Lotse für Führungskräfte, weil er dir eben zeigt, ja, auf was muss ich denn achten, welche Informationen brauche ich denn, welche Fragen muss ich beispielsweise in einem Shopfloor-Meeting stellen, damit ich da entsprechend strukturiert durchgeführt werde. Und dann ist unser Best Gable auch ganz wichtig im Customer Success, wie wir das nennen, also in der Kundenbetreuung, dass wir dann ein Sparringspartner sind für die ganzen Führungskräfte und denen aufzeigen, ja, schaut mal, so entwickeln sich deine persönlichen Zahlen, das sind deine Top-Probleme zum Beispiel, so sieht dein Verbesserungsprozess heute aus und wie stehst du denn da im Vergleich zu anderen Abteilungen in deiner Organisation, aber wie stehst du da vielleicht auch im Vergleich zu anderen Unternehmen, die wir betreuen und bei denen wir Erfahrungen sammeln konnten. Und dann kriegst du quasi kontinuierlich ein Sparring und ein Feedback als Führungskräfte. Und das kommt bei unseren Kunden sehr, sehr wertig und wird sehr, sehr gut angenommen, weil ich eben ein Feedback bekomme und meine eigene Führungssystematik und vielleicht auch mein Führungsverständnis verbessern kann.
Wie intensiv bindet ihr dann die Mitarbeiter ein bei der Entwicklung von, welche Meetings brauche ich, welche Kennzahlen brauche ich, wie schaut meine Kennzahlenstruktur aus?
Oder? Sehr, sehr. Da ist wichtig, also wir starten da auch klassisch, wie man, denke ich, heutzutage Lean-Projekte startet, also in einem Pilotbereich. Wir schauen, dass wir da die ganze Führungskaskade mit dabei haben, mit denen das Zielbild entwickeln. Also wie können wir die übergeordneten Unternehmensziele auf den Shopfloor runterbrechen, also von klassischen Ergebnis-KPIs wie Personaleffizienz, weiß ich nicht, Fehlerkosten oder irgendwelchen Liefertreue-Kennzahlen, die so runterbrechen, dass ein Mitarbeiter auch damit arbeiten kann, ohne dass er vielleicht jetzt einen komplizierten Prozentsatz nutzen muss. Das ist ja, glaube ich, immer so die Kunst im Shopfloor-Management. Und bei dem Zielbild musst du natürlich die ganzen Leute mit abholen und einbinden, dass das ja eine auf das Unternehmen zugeschnittene Lösung ist. Und genau das ist im Endeffekt der erste Schritt in dem Pilotbereich. Das läuft dann typischerweise 4 bis 6 Wochen und danach ist ein Unternehmen oder ein Produktionswerk in der Lage, das eigenständig dann auf die anderen Bereiche auszurollen.
Aber 8 Wochen, in den 8 Wochen das alles hinzukriegen, mit denen das zu erarbeiten, ist schon noch eine knackige Aufgabe, muss ich sagen. Da habt ihr aber auch ordentlich was vor der Brust, ne?
Ja, klar. Aber es ist absolut realistisch.
Nee, glaube ich, dass es realistisch ist, aber es ist schon auch für Unternehmen natürlich eine knackige Sache. Ich finde es gut, weil je schneller, desto besser. Ja, ich schneller. Die Leute müssen natürlich mitgenommen werden, aber wenn sich solche Themen auch dann ewig ziehen, das macht auch keinen Sinn. Ja, und
was da natürlich mit drin ist, wir schauen immer, dass wir direkt aus der Eröffnungsveranstaltung, dass wir was Greifbares haben. Also, dass wir uns direkt auch darauf committen, okay, wir haben jetzt ein Zielbild entwickelt und ab morgen, beziehungsweise im Workshop schon, haben wir was, was wir jetzt anders machen. Zum Beispiel, wir sprechen jetzt jeden Tag über die Probleme oder wir erfassen mal ein paar einfache Kennzahlen, so direkt von Tag 2 oder Tag 3 an, dass du gar nie in dieses, das ist ja oft so ein Teufelskreis, du machst irgendwie einen Workshop, dann wird ein Zielbild entwickelt, dann kommt wieder jeder in sein Tagesgeschäft rein und das passiert physisch nichts, also man verändert erstmal nichts. Und dann trifft man sich 2, 3 Wochen später wieder und schaut dann an, ah, das war unser Zielbild, naja, jetzt müssten wir mal irgendwas anfangen. Nee, lass uns sofort in eine Veränderung reinkommen, weil dann hast du zum einen alle mit im Boot, alle haben die Möglichkeit beizutragen, wie der neue Weg aussehen soll. Und auf der anderen Seite hast du wirklich auch einen Veränderungseffekt, der ab dem Tag nach dem Workshop auch direkt im Alltag sich widerspiegelt und wiederfindet.
Finde ich gut, weil das ist auch mein Ansatz. Also schnell gleich starten, dass man gleich was sieht und reinkommt. Ja. Jetzt haben wir über Shopfloor-Management geredet. Du hast da ja vorhin nochmal das Smart Maintenance genannt. Wenn ich da jetzt an Unternehmen denke, die auch vielleicht mit älteren Maschinen unterwegs sind, wo man vielleicht nicht alle Daten hat, die notwendig sind und so weiter und so fort, auch da schafft ihr es in 8 Wochen. Wie geht es dir da dran?
Ähnlicher Ansatz wie beim Shopfloor-Management. Unsere Maintenance-Software denkt erstmal auch wieder aus der Organisation, aus den Prozessen in der Instandhaltung und den Produktionsmitarbeitern, die Instandhaltungsaktivitäten beteiligt sind. Heißt, du kannst sehr, sehr schnell eine sogenannte technische Struktur von deinem Unternehmen aufbauen, also Grundinventarisierung von allen Assets, die du betreuen darfst. Dann kannst du Wartungspläne hinterlegen, es gibt einen sauberen Störprozess. Und das ist eben auch alles, was du innerhalb von 8 Wochen auch parallel zum Tagesgeschäft aufbauen kannst. Und so gesehen hast du dann einen digital geführten Instandhaltungsprozess für deine Wartungen, für deine Störungen, die du abarbeiten musst, fürs Ersatzteilmanagement, wenn du das möchtest. Also es ist genauso standardisiert wie im Shopfloor-Management.
Jetzt gibt es ja ganz viele digitale Lösungen für Thema Smart Factory oder, sage ich mal, auch für den Verbesserungsprozess. Ich hatte Gespräch mit Onik, wo es um Digitalisierung des Wertstroms geht und so weiter und so fort, oder auch einige Interviewpartner, wo es um Qualitätsmanagement ging, auch die Digitalisierung. Jetzt gibt es da ja ganz viele Tools, sei es jetzt die Themen bis hin zur Schichtplanung. Jetzt kommt sie auch mit einer neuen Applikation rein. Wie gehen denn die Unternehmen damit um, dass die so viele, viele Applikationen, Softwarelösungen haben und so weiter und so fort? Das erhöht ja massiv die Komplexität auch gefühlt. Merkt sie da sowas oder wie geht sie da dran zu sagen, okay, komm, wie fangen wir eine Organisation ein, dass die da den Überblick nicht verlieren oder dass die da nicht abschalten? Und ja, oder was ist vielleicht auch aus deiner Sicht der richtige Ansatz mit der schieren Menge an Angebot, die wir haben?
Ja, klar, es gibt viele Anbieter. Ich glaube, das große Problem ist, dass die zumeist technologiegetrieben sind. Also ich habe eine Technologie, ich kann jetzt, weiß ich nicht, meine Schichtplanung automatisieren, also schaue ich, dass ich mit einer Schichtplanungsautomatisierung in die Unternehmen reinkomme. Oder es gibt ja zig andere Varianten zur Maschinendatenerfassung, zur Feinplanung und so weiter. Und ich glaube, was den Unterschied macht, wenn man erfolgreich Projekte umsetzen möchte, dann geht es darum, die Prozesse in den Vordergrund zu stellen, also sich zu überlegen, was brauche ich denn als Organisation im Prozessablauf? Und das ist im Endeffekt der große USP, den wir bei Scable haben, dass wir eben am Anfang sagen, ja, lass uns ein gutes Zielbild entwerfen gemeinsam. Lass uns festlegen, wo heutige Prozessineffizienzen da sind, die wir lösen müssen. Zum Beispiel, weil wir eben nicht genau wissen, wo unsere Probleme sind, wo wir im Verbesserungsprozess ansetzen müssen, mal im Beispiel Shopfloor-Management, oder dass für die Mitarbeiter die Rückmeldung zu kompliziert ist, das wäre im Bereich smartes BDE, oder dass unsere Instandhaltung als Strategien, was sich in den Verfügbarkeiten widerspiegeln, nicht befriedigend ist, Stand heute, dann habe ich so die Grundproblemstellung und dann kann ich mir auf Basis von besseren Prozessen eine passende Softwarevariante überlegen. Wie tief integriert die ist, welche genauen Technologien ich dann brauche, ist, glaube ich, immer die zweite Frage. Und was meiner Erfahrung nach halt heute ein großes Problem ist bei den Unternehmen, ist, dass man eben viel zu viele Lösungen hat, viel zu viele Tools, viel zu viele Werkzeuge, aber ich weiß gar nicht, welches von den Werkzeugen oder von den Softwarelösungen ich jetzt gerade brauche. Und da, die Frage kann ich eigentlich nur beantworten, indem ich mich davor mit den Prozessen beschäftigt habe.
Schöne Antwort, wie ich finde. Um jetzt nochmal auf den Begriff Smart Factory zu kommen oder das, was Smart Factory ausmacht. Ist das eine langfristige Strategie für Unternehmen? Ist das ein Must-Have oder ist es eher auch teurer Luxus für manche?
Schmuck am Nachthemd quasi. Also aus meiner Sicht ist es schon essentiell, sich darüber Gedanken zu machen. Klar, muss ich jetzt natürlich alleine aus Vertriebssicht natürlich sagen. Nee, aber im Endeffekt, du kannst ja wirklich deutlich messbare Verbesserungen erreichen. Wir haben verschiedene Success Stories zum Beispiel auf der Seite, wo wir zeigen konnten, du kannst deine Fehlerkosten um 75% reduzieren. Je nachdem, auf welchem Level du natürlich bist, hat das natürlich einen wahnsinnigen Effekt auf deine Stabilität, aber eben auch auf die Wirtschaftlichkeit von deinem Unternehmen. Gleiches Thema mit Verschwendung. Angenommen, du hättest Transparenz über die ganzen Probleme, die heute am Shopfloor entstehen, und du schaffst, so wie Lindner in dem Beispiel, 31% davon in 8 Monaten zu reduzieren, kannst du dir ausrechnen, was das mit deiner Personaleffizienz macht. Anderes Beispiel sind Durchlaufzeiten, die kann ich natürlich auch signifikant reduzieren. Also so gesehen glaube ich, dass du da ein unglaubliches Produktivitätspotenzial hast für dein Unternehmen, was es auf jeden Fall lohnt, das anzugehen. Dazu brauche ich aber natürlich die richtige Methode, die richtige Herangehensweise, damit ich dann auch zu den messbaren Verbesserungen komme. Weil ansonsten laufe ich natürlich Gefahr, dass ich irgendein Pilotprojekt gestartet habe, vielleicht irgendwelche Daten automatisiert verarbeite, aber ich halt eben am Ende mir vom Controlling berichten lasse, ja, dass unsere Personaleffizienz in dem Fall eben nicht gesteigert ist. Und ich glaube, wenn du dir die Frage stellst, dann kann man eine zielführende Herangehensweise finden, die mich dann in meinen strategischen Zielen im Unternehmen tatsächlich weiterbringt.
Können alle smart werden aus deiner Sicht oder gibt es auch Branchen, in denen das Thema Digitalisierung irgendwie an die Grenzen stößt?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass wenn heute Unternehmen das Gefühl haben, dass Prozesse zu kompliziert sind, zu aufwendig, zu langsam, kannst du mit Digitalisierung immer was verbessern. Von dem her würde ich sagen, tendenziell ja. Was aber gleichzeitig einschließt, dass du natürlich Unterschiede haben kannst. Zum Beispiel ist es natürlich so, wenn du jetzt in der Prozessindustrie bist, hast du natürlich ganz andere, brauchst du ganz andere Methoden, um Performances von Linien, von Arbeitssystemen, von Maschinen zu kalkulieren, wie wenn du jetzt ein Sondermaschinenbauer bist. Also ich würde sagen, die Methoden unterscheiden sich, der Nutzen, der dahinter steckt, und die Möglichkeiten, die sind aber trotzdem da.
Würdest du auch jedem raten, sofort auf das Thema Smart gehen oder manchmal auch zu sagen, pass auf, Smart ist schön, aber wir machen es jetzt mal kurz analog, weil ihr habt noch so viel Potenzial zu heben. Also ohne groß, ich meine, man muss ja auch Geld in die Hand nehmen und Zeit in die Hand nehmen, und die Frage ist, es muss ja auch irgendwie investiert sein oder finanziert sein. Aber sagt, okay, es gibt doch noch Möglichkeiten, bevor wir ins Digitale springen.
Ich glaube, das ist tatsächlich eine Philosophiefrage. Es gibt ja, wenn wir jetzt mal Shopfloor-Management rannehmen, gibt ja Berater zum Beispiel, weiß nicht, ob du dazu gehörst, aber gibt ja Berater, die sagen, ja, du musst dich am Whiteboard treffen und musst die Kennzahl von Hand aufschreiben, und es macht einen riesen Unterschied, ob du den grünen oder roten Stift nimmst, weil das einfach psychologisch dann einen Effekt hat bei dir. Und ich kann das irgendwie nicht wirklich nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Ich finde das tatsächlich sogar sehr viel Verschwendung. Aber ich glaube, was halt eine große Chance ist, wenn du auf eine Digitalisierungslösung setzt von vornherein, ist, du sparst dir unglaublich viel Erklärungsaufwand, weil du, wenn du die richtige Methode auswählst, nimm ja gerade mal im Shopfloor-Management, dann hast du natürlich ein digitaler Lotse, ein digitaler Guide, der dir hilft, die Zusammenhänge zu erklären und so dieses Verständnis in die Organisation reinzubringen, warum wir zum Beispiel mit Kennzahlen arbeiten müssen, wie wir mit den Kennzahlen arbeiten und was halt zum Beispiel mit einer Dateneingabe dann auch passiert. Also so gesehen ist es für mein Verständnis auch sogar förderlich, auch bei niedrigeren Reifegraden in Digitalisierung zu denken, weil du dir einfach Erklärungsaufwand und Spaß und dadurch Zusammenhänge einfacher darstellen kannst.
Also das mit der Dateneingabe, was dann passiert, ja. Als Lotse, das habe ich noch nicht ganz verstanden, weil das könnte ich ja theoretisch auch analog machen, zu erklären, wieso brauche ich Kennzahlen, wieso machen wir dieses und jenes. Mhm. Ich verstehe, dass es irgendwo eine Hilfestellung ist, aber die könnte ich ja theoretisch auch anfangs analog machen, oder?
Du könntest das theoretisch analog machen. Also nehmen wir mal, bleiben wir gerade mal bei Shopfloor Management, weil ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Du könntest natürlich jetzt sagen, wir erfassen jetzt unsere Produktionskennzahlen und die schreibe ich jeden Tag auf ein Board. Und wenn ich ein Problem habe, schreibe ich das auch auf ein Board. Dann gehst du ja klassischerweise hin, einmal am Tag oder nachdem das Board voll ist. Ich schreibe das Ganze in die Excel ab, damit ich dann zum Beispiel ein längerfristige Trendbetrachtung machen kann. Sowas kannst du natürlich in einer Software-Variante, selbst wenn du es manuell eingibst, sehr, sehr einfach darstellen, weil du sagst halt, okay, das sind die drei Informationen, die möchte ich einmal pro Stunde, einmal pro Schicht irgendwie erfassen. Und wenn ich eins weiterklicke, dann sehe ich sofort ein Trenddiagramm und kann bewerten, hatten wir das Problem tatsächlich häufiger, wie entwickelt sich das, ist das ein ansteigendes Problem oder haben wir schon eine Verbesserung als Beispiel erreicht. Also in solchen Fällen, glaube ich, kannst du das sehr, sehr einfach dann erklären, wenn das entsprechend anwenderfreundlich aufgebaut ist. Und ich glaube auch, es macht auch einen ganz anderen Effekt bei der Belegschaft, ob du jetzt halt sagst, hey, es gibt einen neuen Ansatz, eine neue Herangehensweise für ein bestimmtes Problem, aber wir nutzen jetzt eine Methode aus dem 20. Jahrhundert dafür, weil wir stellen jetzt am Whiteboard und schreiben da schön Zahlen auf oder wir haben halt eine schlanke App oder eine schlanke Software, wo ich eben meine drei Daten eingebe und dann das direkt in der täglichen Kommunikation nutzen kann. Aber es ist eine Philosophiefrage. Ich denke, meine Position ist da eindeutig.
Ich möchte das einfach ein bisschen challengen.
Ja. Auch das Thema, du brauchst ja auch manchmal als Führungskraft eine neue Sau, die du durchs Dorf treiben kannst, auch wenn man das natürlich so nie zugeben würde. Aber jetzt hat ein Unternehmen halt schon dreimal versucht, irgendwas mit Lean einzuführen. Vielleicht hieß einmal OPEX, einmal Lean, einmal Kaizen oder KVP oder wie auch immer. Und bei den Leuten ist es einfach durch. Dann hast du natürlich, wenn du eine digitale Unterstützung hast, auch einen anderen Aufhänger und hast ein paar gute Argumente, warum es wert ist, sich nochmal mit der Problemstellung zu beschäftigen.
Also ich verstehe die Vorteile absolut. Ich finde es immer extrem wichtig, dass die Leute, wenn sie sich treffen, auch verantwortlich fühlen für die Daten. Ja? Und dass da nicht ein zweiter Kriegsschauplatz entsteht, Diskussionen
entstehen. Darum automatisieren wir normalerweise am Anfang wenig oder möglichst wenig oder gar nichts, damit du eben diese Verbindlichkeit hast, dass jeder weiß, okay, wenn ich die Information jetzt reingebe in den Prozess, dann hat es auch eine Auswirkung und der Werkleiter schaut die sich zum Beispiel an und wir diskutieren nicht drüber, warum die OEE heute 77% war, weil wir doch eigentlich dachten, dass es eine gute Schicht war und gut, da würde ich schon anfangen, dass der OEE keine gute Kennzahl ist, aber
wollte ich gerade sagen. Ja,
aber so dieses, wenn du zu viel automatisierst am Anfang, dann tritt genau das ein, was du sagst, nämlich du nimmst die Verbindlichkeit aus der Organisation raus und ja.
Also bei mir hat alles passt, warum das System das anzeigt, weiß ich nicht.
Genau, und schwupp diskutierst du über so einen Schwachsinn genau. Und nicht mehr über was für Probleme du hattest und wie man die verbessern kann.
Ja. Wo hakt es denn aus deiner Erfahrung heraus bei den Unternehmen auf dem Weg zur Smart Factory? Warum scheitern so viele? Oder ob viele scheitern? Es gibt ja welche, die scheitern. Was ist wichtig, dass man erfolgreich ist?
Naja, dass man scheitert, ist ja eigentlich klar, weil der Industrie 4.0, Vernetzungsgedanke, Smart Factory-Gedanke, der kommt ja ursprünglich aus den 70er Jahren. Da gab es das technisch alles schon vorbereitet, klar nicht mit der Performance und Möglichkeiten, aber der Grundgedanke war ja da schon da. Und wir müssen uns ja eigentlich die Frage stellen, warum wir heute in vielen Fabriken immer noch in einer ähnlichen Situation wie in den 70er Jahren sind und noch nicht alle auf dem theoretischen High-Level sind, was wir ja erreichen könnten. Und dazu, glaube ich, sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist zu verstehen, trotz dessen, dass es die Industrie 4.0 ja als Revolution betitelt wurde, gibt es keine Revolution im Produktionsumfeld, sondern es ist eher ein langsamer Prozess. Und das setzt sich halt das durch, was einen wirtschaftlichen Effekt hat. Einen wirtschaftlichen Effekt, da bin ich wieder bei meinem Prozess, den hast du eben dann, wenn du eine Prozessverbesserung für wichtige strategische Ziele von deinem Unternehmen erreichen kannst. Und ich glaube, das ist genau der Grund, warum viele Unternehmen Schwierigkeiten haben, weil man sich eben sehr, sehr stark auf Technologien beschränkt und sich weniger die Frage stellt, was brauche ich denn in meinem Produktionskontext zum Beispiel als Unterstützung, um meine Liefertreue zu verbessern, um meine Personaleffizienz zu steigern oder meine Fehlerkosten zu reduzieren. Und wenn ich von der Frage ausgehe und mir dann überlege, wie sieht eine Prozessunterstützung aus und ich dann in die Digitalisierung reingehe, dann habe ich natürlich einen starken Hebel.
Die Smart Factory erhöht ja, oder ihr seht es ja selber, Produktivität etc. pp. Was für, jetzt machen wir mal hypothetisch, wir würden wirklich stark sein im Standort Deutschland oder Dachregion mit dem Thema Smart Factory. Wie wird sich oder wie würde sich aus deiner Sicht, wie würden sich die Lieferketten verändern, wenn wir wirklich stark wären und gute Smart Factories hätten?
Wenn wir sagen, der erste Schritt ist die Stabilisierung oder das Stabilize, dann hättest du eine höhere Planbarkeit und dann weißt du natürlich schon mal mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, wann welche Lieferung tatsächlich einkommt. Also du hast natürlich dann auf deine Gesamt-Supply Chain eine viel, viel höhere Planbarkeit. Das ist übrigens auch oft eine Frage, die uns herangetragen wird. Wie können wir unsere Planung verbessern? Und wenn wir dann eine Weile diskutieren oder dann im Shopfloor-Management uns die Probleme anschauen, dann stellt man eben häufig fest, naja, es liegt ja gar nicht an der Planungsmethode, die wir anwenden. Es liegt halt an einer fehlenden Planbarkeit oder schnell wechselnden Rahmenbedingungen. Maschine ausgefallen, Materialfehler, Lieferant hatte irgendwelche Probleme als Beispiel. Und wenn du es im ersten Schritt schaffst, durch eine digitale Unterstützung für mehr Stabilität in deinem Herstellungsprozess, in deiner Lieferkette zu sorgen, dann kannst du natürlich drastisch deine Bestände senken und deine Durchlaufzeiten verkürzen. Also würde heißen, den krassesten Effekt, was ich sehe durch eine flächendeckende Einführung von solchen Lösungen, ist, dass du eine viel höhere Stabilität und dadurch eine stabilere, robustere Lieferkette erreichen kannst.
Glaubst du, würden wir auch wettbewerbsfähiger werden und somit vielleicht auch wieder mehr Onshoring oder zurückholen Produktion nach Deutschland und Dachregion?
Boah, das ist eine schwierige Frage, glaube ich, weil wir da einfach höhere Faktorkosten haben als andere Länder. Also ich glaube, da sind unsere Möglichkeiten nicht unbegrenzt, um das vielleicht diplomatisch auszudrücken. Aber gibt ja auch so die schöne These von einem, der bei mir in meinem Podcast war, der Dr. Andreas Weber, der hat gesagt, na, Deutschland ist gebaut. Was heute da ist, ist da. Ob noch viel kommt in den nächsten Jahren, da kann man, glaube ich, ein Fragezeichen dran machen. Aber die große Frage ist ja jetzt, was kann ich mit meinem Bestand tun? Wie kann ich auch, was Konnektivität und dann Datenanbindung angeht, wie kann ich da im Retrofit-Bereich mit sinnvollen Methoden vorgehen, die einfach dann einen wirtschaftlichen Effekt bringen? Also soll heißen, ich glaube, wir müssen uns eher darauf konzentrieren, was wir heute haben an Produktionskapazität, an Technologie, wie wir das optimal nutzen können, um durch verbesserte Produktions-KPIs, sei es Personaleffizienz, sei es Fehlerkosten und so weiter, für ein paar gute Argumente für unsere Standorte zu sorgen.
Also ich könnte mir schon vorstellen, also wenn wir stark sind in der Smart Factory und ich sage, klar, wir haben andere Faktorkosten und die anderen sind auch nicht auf den Kopf gefallen, aber...
Naja, aber wir wären ja eine 35-Stunden-Woche bei einem Gehalt jenseits der 50.000 für manche Bereiche in Deutschland nicht so einfach kompensieren können, wenn einer einfach die Hälfte kostet und mehr arbeitet.
Ist richtig, aber dann kommen wir wieder auf das Thema Lieferketten komplett. Du hast vielleicht kürzere Durchlaufzeiten, weniger Bestände etc. pp. Und auf einmal zahlt sich's aus. Oder ich sage jetzt mal, eine Fabrik irgendwie in Asien zu betreiben, bedarf ja auch eines gewissen Mehraufwands oder vieler versteckter Kosten. Das heißt, ich muss meine Meetings irgendwie zeitversetzt machen und die einen müssen mitten in der Nacht telefonieren. Ich muss vielleicht noch extra Qualitätsleute rüberschicken etc.
Klar, du denkst aus dem Time-to-Market und genau. Aus der regionalen Produktions... Ja. Da hast du natürlich auf jeden Fall Argumente. Aber auch da, eigentlich ist es ja dann ein Nebeneffekt. Wenn du deine Produktionswerke optimiert hast, wenn du ein gutes Bild abgibst als Werkleiter oder als Operations-Bereich von deinen deutschen, österreichischen oder Schweizer Standorten, dann fällt natürlich wahrscheinlich auch in der Zukunft eher eine Entscheidung für die Dachregion wie für andere Regionen in Europa.
Ich bin der festen Überzeugung, also wenn wir es richtig machen, ja, dass wir wettbewerbsfähig sein können hier und uns nicht verstecken müssen und vor allem das diese Gedanken, okay, wir verlagern nach wo auch immer hin, dann relativ schnell vom Tisch sein. Mhm. Naja. Okay, so.
Ja, jetzt haben wir keinen so schönen Abschluss irgendwie.
Ja, ich finde es, ich bin noch nicht ganz fertig. Also ich finde das Thema Smart Factory haben wir jetzt schön abgerundet. Und das war ja nur das Thema Globalisierung und ich glaube das, oder wie die Smart Factory da Auswirkungen drauf hat. Ich finde es tatsächlich jetzt keinen nicht schönen Abschluss. Also es ist ein Aspekt von dem Ganzen. Aber wir kommen jetzt zu einer obligatorisch letzten Frage, ja, nämlich Learnings. Und das sind hoffentlich schöne Dinge wieder. Ja, das andere war für mich auch vollkommen schön. Aber Learnings, drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Die können privater Natur oder auch beruflicher Natur sein.
Also ich würde auf jeden Fall schauen, dass wir im ersten Schritt uns auf Prozesse fokussieren. Das habe ich jetzt schon 3-4 Mal gesagt. Ist leider ein bisschen langweilig vielleicht, aber das ist, glaube ich, schon das Wichtigste. Also wir müssen in Prozessen denken. Ist, glaube ich, auch das, was ultimativ für die Wirtschaftsingenieure steht, die wir in unserem Land hier haben. Und ich glaube, dass man durch gute Prozesslösungen zu echt guten Verbesserungen kommen kann. Dann, was mir sehr, sehr wichtig ist in Projekten, dass wir nicht versuchen, die klassisch deutsche 100%-Lösung erstmal zu konzeptionieren, sondern dass wir einfach anfangen. Daher kommt auch unser 8-Wochen-Versprechen. Also lass uns ein Zielbild machen bleiben wir wieder beim Beispiel Shopfloor-Management und lass uns direkt anfangen, lass uns direkt was verändern. Und das dritte Thema, was ich, glaube ich, jedem an die Hand geben würde, ist, dass ich mich über Technologien erst dann in den Vordergrund stellen sollte, wenn der Prozess klar ist. Es deckt sich jetzt ein bisschen mit dem ersten, aber ich glaube, dass wir nicht schauen sollten, ich habe eine tolle Technologie, wo finde ich denn jetzt Anwendungsfelder, sondern die Frage muss eigentlich immer sein, welche Probleme habe ich, die ich lösen möchte und ich mir dann die Technologie suche. Haben wir übrigens bei Scable ganz am Anfang versucht. Wir hießen ja früher Sonic, das weiß vielleicht der ein oder andere. Da hatten wir an dem thermoakustischen Effekten geforscht. Thermoakustik ist, wenn man auf einer kleinen Fläche lokal Hitze erzeugt und durch die Hitze Luft ausdehnt und dadurch Schallwellen generiert. Das ist eine unglaublich tolle, faszinierende Technologie. Also es ist der gleiche Effekt, wie Donner entsteht. Also ich habe viel Energie, die sich auf wenig Raum konzentriert, dadurch zu einer Lufterwärmung beiträgt und dann eine Schallwelle generiert. Also tolle Technologie. Und dann haben wir Anwendungsfelder gesucht und haben festgestellt, es gibt im Prinzip keine. Also wir haben dann überlegt, kann man in der Ultraschallsensorik irgendwas machen und so weiter, aber du kannst dann zwar Schallwellen generieren, aber kannst sie nicht wieder einsammeln, dann braucht es viel zu viel Energie. Also es soll heißen, ich glaube, man ist gut beraten, wenn wir erstmal ein konkretes Problem in den Vordergrund stellen und uns dann überlegen, wie wir das Problem lösen. Gilt ja genauso auch in der strukturierten Problemlösung auf dem Shopfloor so. Ich muss mir erstmal richtig über Ursachen Gedanken machen und eigentlich eine Problemstellung und dann erst in die Umsetzung gehen, weil das ist, glaube ich, das, was wir in Deutschland sehr, sehr gerne sehr, sehr schnell machen. Irgendwie schnell Auftrag retten, schnell dem erstbesten Lösungsidee hinterherrennen und dann aber vielleicht nicht dazu beitragen, dass wir auch wirklich langfristig eine Verbesserung erreichen.
Ja, super. Lukas, danke. Ich habe auch einiges mitgenommen, war ein super spannendes Gespräch. Auch das Thema, was für dich Smart Factories, also Nutzen, Usability und Konnektivität, dass die Dinge zusammengehören, dass das dann eine Smart Factory ausmacht. Ein Learning, eine Sache, die ja immer wieder gekommen ist, du hast es in den Learnings jetzt auch gebracht, vom Prozess her denken, nicht die Technologie, es gibt jetzt in der Smart Factory keine Game-Changer-Technologie, ich sage es jetzt mal, es gibt alles mögliche an Technologien und auch Software-Applikationen etc. pp. Ich muss mir des Problems bewusst sein und vom Prozess her denken, um dann da auch entsprechend eine Lösung zu finden. Das ist wunderbar und das ist halt das Thema, die Lösungen müssen im Prinzip auch ein bisschen, ich hatte das auch in einem anderen Podcast, technologieagnostisch sein ein bisschen, sage ich jetzt mal so, ja, weil da ging es um, es war mit der Logistikbude, um Track and Tracing von Leergütern, ja, Leerbehältern. Alle haben vielleicht eine andere, die RFD passt nicht überall und du machst es anders bei jedem, ja, und du musst das im Prinzip, deine Lösung muss unabhängig davon sein, welche Technologie du nutzt, dass du die dann auch umsetzen kannst, weil es wird nicht einen Technologiestandard wahrscheinlich geben für alles zukünftig. Super. Danke.
Hat mir großen Spaß gemacht.
Danke. Mir auch. Auch wenn die letzte Frage bei dir eher negativ
behaftet war. Ja, da können wir leider wenig tun. Aber ich glaube, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, dann haben wir zumindest die besten Voraussetzungen geschaffen.
Bin ich der festen Überzeugung. Und ihr habt eine spannende Lösung, die ich mir ja auch anschauen habe dürfen, beziehungsweise wo man ein bisschen reinschnuppern konnte. Und kann ich nur jedem empfehlen. Auch noch einmal deine Empfehlung, also meine Empfehlung für den Podcast Factory 21, den du auch hast. Hört rein, ist ein super Podcast, geht es um sämtliche Themen in der Produktion, auch spannende Gäste immer wieder. Ja, Lukas, herzlichen Dank und ich freue mich, vielleicht ergibt sich ja an der einen oder anderen Stelle ein gemeinsames Projekt. Jetzt, wo ich ein bisschen tiefer in eure Software einsteigen durfte, schauen wir mal, wie wir es waren.
Sehr gerne, würde mich freuen und danke.
Das war das Interview mit Lukas Morris. Infos zu Lukas und Scable findet ihr in den Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst bitte eine Bewertung auf eurer Streaming-Plattform und empfehlt den Podcast weiter. Danke schon mal dafür und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder mit am Start seid.